Jetzt für die Predigt wünsche ich uns allen, dass Gott uns Reden, Hören und Verstehen schenkt durch seinen Heiligen Geist. Amen. Frankreich, 17. Jahrhundert. Grausam und brutal verfolgte König Ludwig XIV. Die dort heimischen evangelischen Christen. Sie nannten sie Hugenotten. Sie flohen zu Hunderttausenden. Damals in Frankreich und fand in vielen europäischen Ländern Zuflucht. Auch in Deutschland, in Berlin. Und sie waren so viele dort in Berlin, dass sie ihren eigenen Stadtteil gründeten und diesem einen eigenen Namen gaben. Er trägt diesen Namen auch heute noch. Als bibelfeste und bibeltreue Christen kam nur ein Name in Frage, der einen biblischen Zusammenhang hatte. Am Ende benannten sie den Stadtteil nach einem Land, in dem die Israelitin Ruth vor vielen Jahrtausenden Zuflucht in der Not fand. Wisst ihr, wie der Stadtteil heißt? Moabit. Nach dem Land Moab. Ruth lebte in jener Zeit in Moab, in der die 12 Stämme des Nachbarlandes Israel noch nicht von einem König regiert wurden, sondern von sogenannten Richtern. Das war damals in der Zeit so. Noch kein König David, kein König Saul, nur die 12 Stämme Richter, die 12 Stämme Israels mit den Richtern als Vorsitzender, als Führer sozusagen. Dort in Israel wohnte eine Familie aus dem Stamm Juda, in einem heutzutage weltbekannten Dorf. Damals noch überhaupt nicht bekannt. Das Dorf hieß, ihr habt eben aufgepasst, Bethlehem. Der Vater hieß Elimelech, die Mutter Nomi und die beiden Söhne Machlon und Kilion. Bethlehem, viele wissen es, heißt übersetzt Haus des Brotes. Die Gegend Ephrata heißt übersetzt fruchtbar. Und obwohl Stadt und Land für ihren Nahrungsreichtum bekannt war, gab es in jener Zeit, zur Zeit Elimelechs, eine schwere Dürre, eine Hungerkatastrophe. Nahrungsmittelknappheit. Im Haus des Brotes in Bethlehem gab es kein Brot mehr. Auch die Familie von Elimelech kämpfte tatsächlich richtig ums Überleben. Als die Not immer größer wurde, entschlossen sie sich zur Flucht. Wirtschaftsflüchtlinge würde man sie heute beschimpfen. Etwas abfällig. Aber es ging eigentlich tatsächlich ums nackte Überleben. Können Sie sich das vorstellen, wenn nichts mehr da ist zu essen? Die ältere Generation kann das noch. Aber man kann sich da, glaube ich, nicht hineinversetzen, wie das ist, nichts zu haben. Sie fliehen, es geht ums nackte Überleben. Im benachbarten Moabiterland herrschte keine Dürre, kein Hunger. Dort wurden sie aufgenommen und ließen sich nieder. Und das war damals üblich, dass man in Not geratene Ausländer aufnahm, wenn sie in friedlicher Absicht kamen. Elimelech und seine Familie wurden also sesshaft bei den Moabitern. Ihre Integration gelang und als die Söhne ins heiratsfähige Alter kamen, nahmen sie sich 2 Moabiterinnen zur Frau, Orpa und Ruth. Nur in einer Sache passte sich Elimelechs Familie nicht an. Sie hielten sich vom Götzendienst der Moabiter fern. Die hatten einen komplett anderen Glauben, glaubten nicht an den Gott der Väter, an den Gott Israels, an den Gott Moses, an den Schöpfer der Welt. Elimelech und seine Familie blieben dem Gott treu, den sie in Israel kennengelernt und erlebt haben. Dem einzigen Gott, dem wahren Schöpfer der ganzen Welt. Religion ist ja nur scheinbar eine Frage der Herkunft und Kultur. Viele Menschen denken das. Aber letztendlich geht es beim Glauben an Gott um die reine Wahrheit. Was ist wahr? Was verbirgt sich hinter der Welt? Was verbirgt sich hinter dem Gefühl, das viele Menschen, fast alle haben, da ist etwas, ein höheres Wesen, etwas, was diese Welt und mich auch geschaffen hat. Im Konfirmandenunterricht wurde ich vor kurzem gefragt, warum es denn andere Religionen überhaupt denn geben würde, wenn der Gott der Bibel und Jesus Christus das Wahre ist, die einzige Wahrheit. Meine Antwort war, dass viele, viele Menschen durch die Jahrtausende gespürt haben und immer noch spüren, dass da was ist. Ein höheres Wesen, ein Schöpfer, ein Gott. Das steckt in uns Menschen drin, dieses Gefühl. Weil es ja eben auch so ist. Das haben wir mitgegeben bekommen von Gott. Und dann haben eben viele unterschiedliche Stämme, Clans, Völker und Kulturen in unserer Welt dieses Gefühl genommen und aus diesem Gefühl heraus eigene Gedanken gemacht und haben Dinge und Verhaltensweisen zusammengestellt, die ihrer menschlichen Meinung nach diesem höheren Wesen gefallen würden. Nicht Gott ist derselbe in den Religionen der Welt, sondern nur unser menschliches Gefühl ist das Gleiche und dasselbe, dass da irgendetwas ist. Und deswegen haben Menschen sich eben verschiedene Religionen ausgedacht, die aber an der Wahrheit vorbeigehen. Aber wer ist der wahre Gott und wer sind die falschen, von Menschen nur ausgedachten Götter? Es kann nur eine Antwort geben. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der wahre Gott und den gilt es zu finden. In deinem, in meinem Leben, in unserem Leben. Wenn wir Menschen aus anderen Kulturen diesen Gott bekannt machen und sie zum Glauben einladen, dann sollte es dabei nicht um die Vermittlung unseres christlich-abendländischen Kulturgutes gehen oder unseres Demokratieverständnisses, sondern eben ausschließlich darum, dass wir das wahre Leben verkündigen. Den Gott, der inneren Frieden gibt, den Sohn Gottes, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Das muss die Botschaft sein. Und nicht, wie wir leben als westliche Welt. Ich weiß immer noch, wie ich geschockt war. Ich war ja mein Dreivierteljahr auf Papua-Neuguinea bei Australien, kam in den Gottesdienst, erwartete Buschtrommeln und wilder Gesang von Jesus voller Inbrunst. Und da kamen wie bei uns die Ältesten Papua-Neuguinea reingezogen, wie bei uns im Gottesdienst, wenn wir eine Feierlichkeit haben. Jeder hatte sein Köfferchen in der Hand, setzte dich vorne in die Reihe, klappte den auf. Was kam zum Vorschein? Trompeten, Posaunen und großer Gott, wir loben dich, wurde gesungen. Und ich dachte, naja gut, das haben wir also mitgebracht, die Art und Weise, unseren Glauben zu feiern. Aber darum geht es nicht, es geht um den wahren Gott, um das, was Gott uns geben kann. Diesen tiefen inneren Frieden, die Hoffnung im Leben und eben auch im Sterben. Das ist das, was wir vorleben und weitergeben müssen. Und das ist der Auftrag von Jesus an uns, nicht westliches Kulturgut weiterzugeben oder unser Demokratieverständnis, sondern dass er der Sohn Gottes ist, der den Tod besiegt hat und der jedem Menschen, egal wo er herkommt, egal in welcher Religion er erzogen worden ist, egal in welcher Kultur er groß geworden ist, eben das Leben schenken möchte. Das ist Jesus. Aber nun zurück zu Elimelechs Familie. Sie überstanden die Hungersnot, erlebten in der Fremde, in dem Land Moab, schöne Zeiten. Doch nach und nach starben alle männlichen Familienmitglieder. Erst Elimelech selbst, der Vater, und dann nach 10 Jahren in Moab auch noch die beiden Söhne Machlon und Kilion. Das muss hart gewesen sein. Für Nomi und für die beiden Schwiegertöchter. Zuerst der Vater, dann beide Söhne. Und dann hockten diese drei Frauen kinderlos zusammen, ein Drei-Frauen-Haushalt. Und das war damals nicht gut. Ein solcher Drei-Frauen-Haushalt hatte damals weder eine rechtliche noch eine wirtschaftliche Grundlage. Die Lebensperspektive sah richtig übel aus. Normalerweise musste damals eben eine Frau immer einem männlichen Familienoberhaupt zugeordnet sein. Entweder dem Vater oder dem Ehemann. Was sollten sie jetzt tun in dieser Situation? Und dann ist es Nomi, die als Älteste die Initiative ergreift. Sie hatte erfahren, sie hatte gehört, dass in ihrer Heimat wieder Essen vorhanden war. Es gab wieder Nahrung und sie wollte dorthin zurück. Vers 6 berichtet in unserem Predigttext, Gott, der Herr, hatte sich seines Volkes Israel wieder angenommen und ihnen Brot gegeben. Und ihre Schwiegertöchter Orpra und Ruth begleiteten sie auf dem Weg in ihre Heimatstadt Bethlehem, in das Haus des Brotes. Und dann passierte es an der Grenze zwischen Moabiterland und Juda, dass Naomi ihnen ins Gewissen redete. Sie wollte nicht, dass die beiden jungen Frauen bei ihr blieben, ihr ganzes Leben bei ihr verschwendeten als junge Frauen. Kehrt doch um, geht zurück nach Hause, was ihr erwartet, was euch erwartet in Bethlehem, ist ein kümmerliches Witwenleben zu dritt. Angewiesen zu sein auf Almosen von anderen Männern. Dieses Leben, solch ein Leben wünsche ich mir nicht für euch. Ihr seid auch noch jung. Kehrt zurück in eure Heimat, in eure Kultur, in eure Religion, zu eurem Gott. Ich kann keine Männer mehr zur Welt bringen, sagt sie. Ihr habt bei mir keine Zukunftsaussichten. Geht wieder zurück in euer Elternhaus. Naomi handelte aus Nächstenliebe. Sie hatte dadurch keine Vorteile, die zwei wegzuschicken, sondern nur Nachteile. Die beiden hätten sich ja um sie gekümmert, im Alter, wenn sie eben nicht mehr so kann. Aber sie versucht, sie wegzuschicken. Sie wollte Orpas und Ruths Glück nicht im Wege stehen. Die jungen Frauen protestierten, ihr habt eben aufgepasst, sie weinten und weinten noch mehr. Aber Naomi blieb hartnäckig. Geht zurück! Orpa gab ihren Widerstand auf, kehrte schließlich um. Ruth aber begleitete Naomi weiter und sagte ihr die später berühmt gewordenen Worte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wer diese ganze Vorgeschichte kennt von diesem Vers aus der Bibel, der ja so oft bei Hochzeiten und Trauungen verwandt wird, der weiß, dass es ein harter Vers ist. Denn wenn man sich bedenkt, was die Frauen verloren haben, dann kommt einem dieser Vers eigentlich nicht so leicht über die Lippen. Die Situation, in der die Frauen stecken, wie aussichtslos das scheint. Und doch bekennt sie sich zu ihrer Schwiegermutter, aber auch zu ihrem Volk und eben auch zu ihrem Gott. Offensichtlich haben Elimelech, Naomi und ihre beiden Söhne im Moabiterland ihren Glauben an den Gott der Bibel nicht nur behalten, sondern auch vorgelebt. Und Ruth bekannte in diesem Augenblick, dass sie sich nicht einfach nur dem Glauben ihres Ehemannes untergeordnet hatte, dass sie nicht nur Trittbettfahrerin irgendwelcher religiösen Rituale war, sondern dass sie jetzt selbst in ihrem Herzen den einen wahren Gott erkannt hat. Dein Gott ist mein Gott. Darum predigen wir doch. Darum erzählen wir doch die Geschichten von Jesus, dass Menschen genau das sagen. Den Jesus, an den du glaubst, das soll auch mein Jesus sein. Die Hoffnung, die du ausstrahlst, soll auch meine Hoffnung sein. So wie du mit Angst und Sorgen umgehst, mit Corona, mit Krankheit, mit anderen Menschen, so möchte ich das auch leben. Diesen Jesus, der dir diese Kraft gibt, so zu leben, der soll auch mein Jesus sein. Elimelech und seine Familie haben gute Arbeit geleistet. Aber vergesst nicht, es waren 10 Jahre. Und Ruth war das Ergebnis. Die haben ihren Glauben gelebt. Lange in der Fremde, in der fremden Kultur. Und Ruth ist am Ende diejenige, die sagt, dieser Gott, den ihr mir vorgelebt habt, soll mein Gott sein. Sie bekannte sich zu Naomis Gott, dem Gott Israels. Kein Lippenbekenntnis, sondern aus tiefstem Herzen gesprochen. Sie handelte dann aus Nächstenliebe, Naomi gegenüber. Sie wollte ihre Schwiegermutter auf keinen Fall im Stich lassen. Ruth bekannte ihren Glauben auf der einen Seite, aber das sind ja oft nur leere Worte, aber zeigt dann auf der anderen Seite gleich, dass dieser Glaube gute Frucht trägt. Bekenntnis und handeln zusammen. Toll. Nicht nur Theorie, sondern das gleich umgesetzt, wofür der Gott der Bibel steht. Für den anderen da sein, für Mutter und Vater, auch für die Schwiegermutter. Das bedeutet auch für uns, entscheide dich, bekenne dein Glauben und lebe das, was nach Gottes Willen gut und richtig ist. Sei Vorbild. Gib auch zu, dass du Fehler hast, Vergebung brauchst und auch ein sündiger Mensch bist. Da brauchst du auch kein Geheimnis drum machen, dass du Jesus brauchst, damit du diese Vergebung deiner Fehler, deiner Sünden erhältst. Ohne Jesus sind wir nichts und können auch nichts tun. Mit Jesus können wir leben und alles tun. Mit seiner Hilfe ist nichts unmöglich. Wer im Leben sich für den Gott der Bibel und Jesus entscheidet, diesen Glauben bekennt und lebt, hat das Ziel des Lebens erreicht. Und dann ist egal, was passiert, ob Gutes, ob Schlechtes, ob Schönes. Jesus gehört zu deinem Leben. Der Gott ist dein Gott. Und ich glaube, jede Generation von Menschen braucht Menschen wie Elimelech, Nomi, Machlon und Kilion. Es geht immer nur um Ruth in dem Buch. Aber was diese Familie vorgelebt hat in der Fremde, das ausgehalten hat, und das wird bestimmt nicht immer einfach gewesen sein, hat ihr echt Vorbildfunktion. Menschen, die den einzig wahren Glauben leben, auch wenn um sie herum in der Nachbarschaft, im Land alles fremd ist, kein Mensch den eigenen Glauben teilt. Das muss ja noch nicht mal im Moab so sein. Das kann sogar bei uns in Langenhagen oder in Engelbostel auf unseren Dörfern so sein. Dass unser Glaube an Jesus inzwischen so fremd geworden ist, unserer Umgebung, dass wir im Grunde genommen anders leben und sichtbar werden können. Nicht traurig darüber werden, dass es so ist, sondern sagen, jetzt können die Leute endlich wieder auf mich gucken, weil ich mich unterscheide von dem Rest der Gesellschaft. Eine Chance. Nur, es muss eben gelebt werden. Es reicht nicht, in den Gottesdienst unbekannt und unerkannt zu gehen, sondern es muss da, wo du bist, erkennbar sein. Wenn du heute Morgen um 10 in den Gottesdienst gehst, hoffentlich stehen deine Nachbarn am Fenster und sagen, ach guck mal da, der Rudolf Möcke geht wieder mit seiner Frau in den Gottesdienst. Der glaubt an diesen Jesus. Super. Am besten zeigt er das, dreht noch eine extra Runde, hupt noch ein bisschen und sagt, ich gehe jetzt in den Gottesdienst. Macht euch bekannt. Lasst ihr das sagen, na, guck mal, die rennen wieder in Gottesdienst. Ist doch schön, dass eure Nachbarschaft das mitkriegt. Wäre doch schlimm, wenn er einfach nur ins Auto steigt, Garagentor auf, mit der Fernbedienung schnell raus, Garage mit der Fernbedienung wieder zu, keiner weiß, was ihr macht am Sonntag um 10 Uhr und um 11.30 Uhr. Darin liegt natürlich auch die Gefahr zu Hause bei euch bei den Bildschirmen, dass kein Schwein weiß, was ihr gerade guckt. Ihr könntet ja auch Sendung mit der Maus gucken oder Fußball oder ähnliches oder Netflix oder Amazon. Zeigt, woran ihr glaubt. Muss irgendwo erkennbar sein. Nachbar von mir, der in der Gemeinde auch ist, hier bei uns, hat ein schönes Plakat drin. Jesus Christus ist das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben hängt draußen an seinem Gartenzaun. Völlig klar. Daran glaubt er. Und wenn es nur 10 Jahre, auch 10 Jahre dauert, wie bei Elimelech, dass einer dadurch zum Glauben kommt, dann ist das genug. Dann ist das ein Wunder. Aber oft sind es mehrere Leute, die du mit deinem Verhalten ins Nachdenken bringst, auch wenn du es gar nicht merkst. Jede Generation braucht Menschen wie Elimelech, Nomi, Machlon und Kion. Ich hoffe, du bist auch einer von diesen Menschen, von denen deine Nachbarn wissen, hey, der glaubt an den Gott der Bibel, an Jesus. Und dann handelt Gott. Manchmal eben nicht mit einer Vielzahl von Menschen, sondern mit einer Handvoll. Hier war es nur Ruth. 10 Jahre gebraucht, Elimelech hat es vorgelebt, nicht nur in schönen und guten Zeiten, das muss man sich nochmal bewusst machen, sondern in Hungersnot und dann Nomi auch mit schmerzhaften Verlusten von Vater, Ehemann und Söhnen. Die hält daran fest, auch in schweren Zeiten. Was für eine Vorbildsfunktion. Und eine Frau Ruth hat den Glauben an den Gott der Bibel gefunden und die Wahrheit erkannt. Orpa, die andere Schwiegertochter kehrt um zu ihrem Volk, zu ihrem Gott. Und doch bin ich überzeugt, dass sie was mitgenommen hat, dass es weiter in ihr gearbeitet hat. dass sie das nicht vergessen wird, was sie von dieser Familie von Gott erfahren hat. Ruth bleibt bei ihrer Schwiegermutter, aber noch wichtiger, bei dem Gott der Bibel. Und dann wirkt Gott auch in der Not, in Krankheit und Tod. Das Leben damals war schwierig, gerade wenn man das von einer Hungersnot hört in Bethlehem. Gerade wenn man das von dem Tod aller männlichen Mitglieder der Familie hört. Und es geht nicht darum, dass Gott die Not und das Schwere und die Finsternis im Leben bewirkt und macht, sondern dass er uns dabei begleitet, Kraft gibt, genauso wie Menschen uns auf dem Weg gibt, die uns begleiten und helfen. Und dann verwandelt Gott aus etwas Schlimmem, aus einer Katastrophe, aus einer Krankheit, selbst aus dem Tod etwas Gutes. Dann entsteht aus einer Hungersnot oder einer Familientragödie etwas Wunderbares. Dann handelt Gott an seiner Welt und nutzt die gegebenen Umstände und macht was draus, um seinen Plan, um seinen guten Plan für unsere Welt Schritt für Schritt umzusetzen. Ruth findet in Bethlehem angekommen einen neuen Ehemann, eine neue Liebe. Sie heiratet einen Israelit mit dem Namen Boas und bekam mit ihm ihren Sohn Obed, der Vater, der Großvater von König David wird. Merkt ihr, was da passiert? Wie Gott durch Ruth einer Ausländerin, die eigentlich nicht zum Volk Israel gehört, keine Jüdin ist von Geburt, seinen Plan für die Welt umsetzt. Und dann wird das noch getoppt. Von seiner menschlichen Seite her gesehen ist Ruth für Jesus seine Großmutter. Denn Jesus ist ein Nachfahre Davids. Ruth ist in der Linie von Jesus zu finden aus menschlicher Sicht, ist ja Gottes Sohn. Und das, obwohl Ruth zu den Moabitern gehörte. Ausländer, Fremde, die von Israel verabscheut, ja sogar gehasst wurden. 5. Mose, Kapitel 23, Vers 4. Die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihren Nachkommen bis ins 10. Glied. Sie sollen nie hineinkommen, weil sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt. Gott nutzt Menschen auf der ganzen Welt. Egal, woher sie sind, egal in welcher Religion sie erzogen worden sind, das ist für Gott kein Hindernis, sie zu sich zu holen, zu Jesus Christus. Wir haben den Auftrag, Gottes gute Nachricht, die er uns in Jesus übermittelt hat, zu bekennen und zu leben. Und das Ganze in dem Wissen, dass Gott auch die Menschen für seine Pläne, unsere Welt zum Ziel zu führen, nutzt, die du nicht leiden kannst. Er nutzt Ausländer, wo du die Nase rümpfst. Er nutzt deinen Nachbarn, der stinkt, der laut ist, der Rasen mäht am Sonntag, der dich beschimpft. Gott nutzt sie alle. Ja, stellt euch mal die Leute vor, die ihr nicht leiden könnt. Oder wo er bei der Tagesschau sagt, ah, nicht schon wieder Flüchtlinge. Gott kann sie alle nutzen. Wir wissen es nicht, was er mit diesen Menschen vorhat. Nur weil wir andere nicht leiden können manchmal oder sagen, was haben die hier zu suchen, heißt nicht, dass Gott nichts mit ihnen vorhat. Ruth veranschaulicht uns auch heute, Gott macht etwas mit Menschen. Egal, ob ich sie mag oder nicht, egal, ob sie aus dem Ausland kommen, einer anderen Religion angehören, Gott nutzt sie, Gott möchte sie zu sich ziehen, dass sie auch erkennen, dass Jesus sein Sohn ist und Leben gibt. Der deutsche Nachbar kann es sein, der dich ärgert, der Corona leugnet, der einer extremen politischen Partei, egal links, rechts, angehört. Das kann eben auch der fremdartige Flüchtling sein mit seiner fremdartigen, vielleicht abstoßenden Kultur. Uns sollte bewusst sein, dass Gott sich nicht von Kulturen, Sprachen und falschen menschlichen Gottesvorstellungen abhalten lässt, seinen Willen, seinen Plan in unserer Welt umzusetzen. Gerade auch mit diesen Menschen. Ruth, mit der König David und eben auch Jesus verwandt war, ist dafür der Beweis. Urteilen wir also nicht allzu schnell über Fremde oder Befremdliches in unserer Welt, denn Gott spricht diese Menschen an und gebraucht sie genauso wie dich und mich. Sie sind alle Geschöpfe Gottes und Gott möchte, dass sie auch Kinder von ihm werden, indem sie eben Jesus Christus erkennen. Ja, die verfolgten evangelischen Hugenotten haben den Namen ihres Berliner Stadtteils Moabit gut gewählt, finde ich. Da steckt viel dahinter. Das Land Moab, das die Familie Elimelech in der Not aufnahm, das Land Moab, aus dem Ruth stammte, für die Bethlehem die neue Heimat wurde. Die Stadt des Brotes, in der Gott Jesus viele Jahrhunderte später für alle Menschen zum Brot des Lebens machte. Ich finde die Geschichte sehr, sehr nachdenkenswert. Ich wünsche euch Gottes Segen, dass dieser Gedanke in euch groß werde und ihr wisst, dass Gott uns alle gebrauchen möchte, damit die gute Botschaft alle erreicht. In Jesu Namen.